Teil, fand ich. Und vor einer Woche haben wir gebetet, weil wir einfach gemerkt haben, wir investieren gerade viel und man sieht noch nicht so viel im Sichtbaren, dass Gott doch ein bisschen Ermutigung schenkt. Und ich fand, das war heute Ermutigung, mehr wie genug. Wenn man sieht, dass Leute zum Glauben kommen, da kann man sagen, die sitzen jetzt nicht in unserer Reihe, bis auf die Karin, die ist heute zu Gast. Herzlich willkommen. Aber jetzt dein Austauschschüler von der Megan, der sucht sich jetzt Gemeinde. Aber irgendwie zeigt es mir halt auch, wir bauen Reich Gottes und nicht in erster Linie jetzt, dass Leute hier sind. Aber das ist Gottes Weg, dass Gott wirklich bei anderen Leuten durch uns auch mit ins Spiel kommt, durch das, was wir investieren. Und ich fand es jetzt echt ermutigend, weiter dran zu bleiben, einfach den Weg. Weil man sieht ja, wenn man sät, dann sieht man erstmal nichts. Und wenn man das jetzt gar nicht mitkriegt hätte, dann wüsste man gar nicht, was das jetzt, oh, Einsegnungsgottesdienst, kam vielleicht niemand nach vorne, keine Ahnung, man weiß es nicht so richtig, war schon eine tolle Atmosphäre. Und ich glaube, wir brauchen immer wieder auch so Licht, so einfach Bestätigung auch von Gott, so wie es jetzt heute war, dass man es einfach auch mal hört, was da so trotz allem passiert. Und es gibt uns vielleicht auch Mut, da wo eben das nächste Säen dran ist, wo man erstmal nichts sieht, wirklich weiter zu säen. Weil das ist unsere Aufgabe letztlich, dass es aufgeht und wo und wann es aufgeht, ist, das macht Gott sowieso selber und das ist auch in dem Saatkorn verankert. Gut, ich freue mich, dass ich heute predigen darf und will noch kurz zu den Kontaktkarten was sagen. Also ihr habt mitgekriegt, dass ich jetzt ein Büro unten habe. Jetzt gibt es auch noch Kontaktkarten. Das heißt, ihr könnt nur noch zu mir sprechen über diese Kontaktkarten, weil ich jetzt ein Büro habe. Nee, das ist natürlich Quatsch. Ich wollte einfach nochmal sagen, wie es dazu kommt, weil wir sind jetzt keine Riesengemeinde, wo man eigentlich solche Kontaktkarten braucht. Das macht irgendwann mal einen Sinn, wenn man den Überblick verliert und so. Das hat auch wieder so eine datenschutzrechtliche Sinn. Und deshalb, wenn ihr Kontakt wollt, auch E-Mail-Kontakt und Infos, dann müsst ihr so eine, und ihr noch nicht Ja gesagt habt, schriftlich und so weiter, dann müsst ihr so eine Karte ausfüllen. Da ist auch noch so eine Passage drauf, eben auch was Datenschutz angeht. Und da mussten wir uns eh was überlegen und dann haben wir gesagt, wenn wir schon was machen, dann machen wir gleich Kontaktkarten. Und da sind eben jetzt auch noch andere Kontaktmöglichkeiten drauf, wo man auch mal ein Anliegen draufschreiben kann, weil es dann einfach für alle ist, also nicht nur für Leute, die neu dazukommen. Es kann ja auch mal sein, man trifft Kaffeegespräche, ich bin überall, aber du willst vielleicht nächste Woche doch und du denkst, ja, jetzt schreibe ich es schnell auf, werf es in den Briefkasten, durch das, dass ich das Büro hier habe. Wird der Briefkasten auch oft geleert und ist einfach auch nochmal eine Möglichkeit. Telefon und direktes Gespräch ist natürlich nach wie vor da und möglich. Also nur, dass ihr das richtig einordnen könnt. Okay. Ihr habt es ja schon gehört, dass uns in der Urlaubszeit ein bisschen so der Umbau beschäftigt hat und das ist ein Resultat dessen. Steht da hinten, das ist ein Geräteschuppen, den wir gebaut haben. Und dieser Geräteschuppen hat mich letztlich auch zum Predigtthema geführt. Und zwar mussten wir uns da was überlegen, also man musste den Boden ja gerade machen und ein Fundament legen und so. Also Fundament ist jetzt übertrieben, wir haben halt Sand und so Steine hin. Michael hat es gelegt und ich war mit dabei, der Benny war mit dabei, Karin. Und wir gucken uns das so an, wie Wasserwaage draufgelegt und für mich sah das alles super aus, das Fundament, jetzt kann man loslegen. Der Benny hat gemeint, ah nee, das muss schon genau und Karin auch, das passt noch nicht genau und ich wollte halt loslegen, wollte halt das Dings auch ein Resultat sehen jetzt erstmal, gell? Das so ein Fundament legen. Und irgendwie fand ich dann auch so Fundament legen ist eigentlich ziemlich frustige Arbeit aus meiner Sicht. Weil also da nur so ein Dreckboden und man sieht nichts, mir geht es ja um die Hütte, nicht um das, was da drunter ist oder so. Während wir so überlegt haben, wir haben das natürlich auch schön auf Sand gebaut, kam mir auch das Bibelwort, man soll es eigentlich gar nicht auf Sand bauen. Aber ich habe dann gedacht, vielleicht zählt es ja in der Praxis nicht, keine Ahnung, in der Betriebsanleitung stand, dass man da ruhig auch Sand dafür nehmen kann und so. Und dann war der Bibeltext schon so in mir und nachher, wo wir das nämlich dann drauf gebaut haben, dieses Hütchen, haben wir dann nämlich gesehen, wo unser Fundament doch nicht ganz so eben war. Weil die Hütte nämlich gar nicht mehr so richtig drauf gestanden ist. Wir haben die dann also irgendwie so hingezogen mit der Bohrlöcher, also wir haben sie schon hingestellt gekriegt, aber dann hat es halt ein bisschen gewackelt und hier und da. Und wir haben halt dann im Nachhinein die Steine unterfuttert und so. Also wenn ihr der doppelte Boden da drin löst, dann seht ihr, dass das alles nicht mehr so topfebel ist. Aber sie steht jetzt, sie ist auch gut verankert. Man braucht keine Angst haben, dass das irgendwie den Nachbarn in den Garten fliegt. Es hat alles funktioniert, aber mir hat es halt dann irgendwie gezeigt, so ein Fundament lege ist anstrengend, man sieht nichts, man muss es können. Also ich glaube auch, wenn ich mir mehr Zeit genommen hätte, also ich hätte es nicht hinkriegt, ich habe schon überhaupt nicht den Blick, dass ich sehe, wo es vielleicht nur die Unebenheit ist. Und als wir die Hütte fertig gemacht haben, habe ich meine tägliche Andachtslese gelesen am Abend und dann kam das vom Fundament. Das fand ich eigentlich witzig, dass es gerade an dem Tag kommt, wo wir das fertig gemacht haben. Und seither ist es eben was, wo mich dann beschäftigt hat, auch dieser Bibeltext und eben auch ums Fundament. Und da soll es heute einfach auch gehen drüber. Ein Fundament, das verleiht ja allem dann auch Sicherheit und Stabilität. Also wenn das Fundament nicht stimmt bei der Hütte und wenn wir es nicht im Nachhinein geguckt hätten, dass wir es stabil hinkriegen, auch das ist möglich, dann stürzt die ein oder sie steht krumm oder du kriegst nicht mal die Türe auf, die kann doch so perfekt eigentlich von der Konstruktion sein, es passt dann nachher gar nichts mehr unter Umständen. Es gibt Sicherheit. Und das ist die Frage, was ist das Fundament in unserem Leben, was unserem Leben Sicherheit gibt, Stabilität? Und diese Frage habt ihr bestimmt schon ganz oft gehört und die fromme Antwort lautet natürlich Jesus Christus, das ist ein Bibeltext dazu, denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. So, jetzt haben wir das schön fromm formuliert und ist auch sehr einschlägig, aber was heißt es denn wirklich? Was bedeutet das jetzt für dein Leben? Ich habe vorher gesagt, bei der Hütte ist das so, wenn das nicht stimmt, das Fundament, dann verzieht es nachher alles. Das hat Auswirkungen auch ins Sichtbare rein. Das Fundament ist vielleicht noch ein bisschen unsichtbar, für meine unprofessionelle Auge sowieso. Für mich war das eben, aber es war halt doch nicht eben. Und erst später, wenn man drauf aufbaut, sieht man es irgendwie, ist was krumm. Es passt nicht mehr ganz. Was heißt das? Das Fundament Jesus Christus. Ich glaube, in der Theorie und vom Denken her ist das für uns, alle, die Jesus kennengelernt haben, haben irgendwann ihr Leben Jesus übergeben. Also haben gesagt, ich nehme das Fundament in Anspruch so. Und von der Theorie her ist das, glaube ich, für viele, die zum Glauben kommen, sind keine Frage. Wird jeder auch ziemlich schnell sagen, mein Lebensfundament Jesus Christus oder so. Aber wie sieht dann der Praxistest aus? Wenn ich nur denke, ja, Jesus, ich habe damals dir mein Leben übergeben, jetzt lebe ich einfach so weiter. Hat sich was verändert? Hat sich nichts verändert? Was hat sich verändert? Was gibt mir wirklich Stabilität im Alltag? Worauf setze ich? Man kann das auch umformulieren, um auf ein Fundament zu kommen. Ich könnte jetzt auch fragen, worauf baust du? Und ich glaube, wenn man die Frage ehrlich an uns ranlasset, und das geht mir selber so, und dann verschiedene Bereiche anguckt, dann sehen die Fundamente plötzlich unter Umständen ganz anders aus. Worauf baust du? Gut, ich gehe sonntags in Gottesdienst, ich für meinen Teil predige auch noch, habe auch noch im Alltag mit Jesus auf einer professionellen Ebene sowieso zu tun, sage ich jetzt mal. Aber worauf baue ich, wenn es um meine Finanzen geht? Worauf baue ich da? Baue ich auf meinen Kontostand? Baue ich auf meine solide Ausbildung, die ich habe? Ist Arbeit so das Fundament, wo mir Sicherheit verleiht, wenn ich mal die Frage an mich ranlasse? Ist es meine Familie, wenn ich nach Hause komme und ich merke, ich bin nicht allein? Ist das, was mir Stabilität und Halt gibt, worauf ich baue? Das sind alles gute Dinge. Und die Frage ist dann, welche Rolle spielt Jesus in diesen ganzen Bereichen, in der Gesundheit? Gesundheit ist auch so ein Fundament, wo man drauf bauen kann. Ich kümmere mich um meinen Körper, das ist ja auch gut. Ich gucke, dass ich gesund, dass ich Sport treibe, dass ich gesund bleibe und so. Welche Rolle spielt dann Jesus in dem Bereich? Worauf baue ich? Baue ich auf meine Gesundheit, mein Können und mein Wissen, gesund zu leben? Und was macht dann Jesus noch da mit dabei? Ist er irgendwie nebendran? Ist er drunter? Hält er doch alles zusammen? Ist es vielleicht sogar meine Frömmigkeit? Auch das muss man sich fragen. Ist das Fundament? Worauf baue ich? Baue ich darauf, dass ich doch eigentlich gucke, dass ich alles gut mache mit Jesus? Und dass ich gucke, dass ich alles befolge? Ist das, worauf ich baue? Welche Rolle spielt dann Jesus? Wie gesagt, also die ganzen Dinge will ich nicht gegeneinander ausspielen. Viele Dinge sind ja von Jesus auch so gewollt und gemacht. Er will ja, dass wir Familie haben, dass wir Gemeinschaft haben. Er will auch, dass wir gesund, so gut wie möglich gesund bleiben und gesund leben und nicht gucken, dass wir möglichst viel krank sind, dass wir ihn als Heiland erleben, sondern was wir tun können dazu, denke ich, ist ja froh, wenn wir unseren Körper auch wertschätzen und gucken. Aber worauf baue ich? Und dieses worauf baue ich, das fand ich interessant, als ich dann den 1. Korinther-Text mal richtig angeguckt habe, wo Paulus ja sagt, ein anderer Grund kann keiner legen, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus, dass mit diesem worauf mir baut, mir gar nicht eigentlich bei dem Fundament Jesus Christus landet mit dieser Frage. Sondern es geht eigentlich auch um die Frage, wie ich baue. Das ist eigentlich auch die Frage, wie baue ich? Jetzt muss ich gucken, da sind die Folien ein bisschen versprungen. Genau. Also hier auf wie baue ich? Und da gibt es nämlich bei Paulus, der Kontext ist nämlich der, dass er, da geht es eigentlich bei dem, wo er den Satz bringt, ein anderer Grund kann niemand legen als der, der gelegt ist, geht es eigentlich um eine Rivalität zwischen Paulus und Apollos. Zwei Mitstreiter Jesu, die sich eingesetzt haben für ihn, die verkündigt haben in der Gemeinde. Und dann gab es halt Leute, die haben gesagt, ich bin aber auf der Seite von Apollos, und andere haben gesagt, ich bin auf der Seite von Paulus. Und dann ist das ein ganzes Bild quasi, das er da entwirft. Da geht es nämlich um Mitarbeiter. Er sagt, wir sind doch alle Mitarbeiter am Bau Gottes. Mitarbeiter am Bau Gottes. Und dann kommt es, ein anderer Grund kann niemand legen, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Und das zeigt für mich, es ist ein Unterschied zwischen Bauherr und einem Mitarbeiter. Der Bauherr ist Gott selber und er bleibt Bauherr. Und wir sind Mitarbeiter. Egal, wie unsere Aufgabe aussieht, ob wir predigen, ob wir sonst unserem Glauben nachgehen, im Alltag, am Arbeitsplatz, wie auch immer, wir sind immer nur Mitarbeiter, nicht Bauherren. Das heißt, der Grund ist gelegt. Das ist auch wichtig. Der Grund, Jesus Christus, der ist gelegt. Nach meiner Erfahrung mit der Hütte ist das für mich eine befreiende Botschaft. Weil so einen Grund zu legen, ist schwierig. Und zu wissen, dieser Grund, worauf ich mein Leben bauen kann, den muss ich nicht erst irgendwie mir zurechtschustern. Sondern ich kriege einen stabilen Untergrund durch den Glaube an Jesus Christus, und der ist gelegt. Der ist gelegt, da kann ich gar nichts dran ändern. Aber es geht eben auch noch weiter, dass eben die, dass mit weiter drauf gebaut wird. Und das ist die Frage, wie baue ich auf das Fundament, dass es noch dem Fundament Jesus Christus wirklich entspricht. Ich glaube, es geht darum, ist es Gottes Bau oder ist es mein Bau? Man kann das ja so verstehen, hier habe ich den Grund, Jesus gibt mir hier das Fundament und jetzt guck mal. Da hast du die Baupläne, da hast du dein Zeugs, was du für die Hütte brauchst, und jetzt baust mal auf. Am Grund liegt es nicht. Jetzt hängt es aber an dir, wie das Ding steht nachher. Das wäre eine Sichtweise, die widerspricht diesem Text. Weil dann wärst du der Bauherr. Dann wärst du der Bauherr und nicht mehr Gott. Gott bleibt der Bauherr in deinem Leben. Und es gehört zu dem Fundament mit dazu. In Psalm 127 heißt es, wenn aber Gott nicht das Haus baut, so arbeiten seine Erbauer vergebens daran. Und das ist ganz interessant, da geht es nicht nur um den Alltag und um das, was wir bauen oder wie wir unser Leben leben, sondern da geht es explizit auch um ein frommes Leben, wenn man es so nimmt. Das ist nämlich ein Psalm von Salomo. Das war der große Bauherr vom Tempel Gottes, vom Volk Israel. Und gerade er formuliert so einen Psalm, finde ich interessant. Das ist eigentlich das, was bei dem König Salomo so in seiner Biografie ganz groß steht. Er hat den Tempel gebaut. Sag mal, der salomonische Tempel und so weiter. Er hat den gebaut, aber er sieht sich wohl selber auch nicht als Bauherr. Sondern er sagt, wenn Gott nicht das Haus baut, dann arbeiten alle umsonst. Und es heißt da auch noch in Vers 2, in dem gleichen Psalm, vergebens ist es für euch, dass ihr früh aufsteht, euch spät niedersetzt, das Brot der Mühsal esst, so viel gibt er seinen Geliebten im Schlaf. Also vergebens ist es, vielleicht kennst du das Gefühl auch, du gehst nur deiner Arbeit nach. Das ist dein Lebensinhalt geworden, weil du denkst, du brauchst es, weil das dir die Sicherheit gibt, dass du über die Runde kommst. Und dann hört man nur die Stimme, du musst vorsorgen, du musst gucken, dass du was auf dem Konto später hast, weil wenn dann die Rente kommt und so weiter und so fort, und dann ist man in so einer Mühle drin, wo vielleicht das Wort sogar lebendig werden kann für einen. Vergebens ist es eigentlich. Was mache ich da überhaupt? Ich arbeite nur noch. Klar, ich habe mal Ja gesagt zu Jesus Christus. Das ist das Fundament. Aber jetzt muss ich gucken, dass ich mein Leben in Ordnung halte und dass ich über die Runde komme. Und das entspricht nicht dem, wie es Jesus vorhat mit dir. Sondern er will dein Leben bauen. Er will der Bauherr sein und du sollst mitarbeiten, aber nicht der Bauherr. Du bist nicht der Bauherr, du bist der Mitarbeiter. Wie baue ich auf Jesus? Ich habe einen zweiten Text euch mitgebracht. Da geht es um das Fundament. Und Jesus sagt das selber, ich lese es, steht in Lukas 6, 46 bis 49. Was nennt ihr mich aber Herr, Herr und tut nicht, was ich sage? Jeder, der zu mir kommt und meine Worte hört und sie tut, ich will euch zeigen, wem er gleicht. Er ist einem Menschen gleich, der ein Haus baute, grub und vertiefte und den Grund auf den Felsen legte. Als aber eine Flut kam, stieß der Strom an jedes Haus und konnte es nicht erschüttern, weil es gut gebaut war. Der aber gehört und nicht getan hat, ist einem Menschen gleich, der ein Haus auf der Erde baute ohne Grundmauer. Der Strom stieß daran und zugleich fiel es ein. Und der Sturz jenes Hauses war groß. Also Jesus sagt, was nennt ihr mich aber Herr, Herr? In anderen Bibeln ist es überschrieben mit dem Gehorsam quasi, der wichtig ist. Tue ich, ist er auch wirklich Herr in meinem Leben? Darf er das sein, diese Rolle einnehmen? Oder bin ich immer noch der Herr, der irgendwie guckt, dass er es aufbaut? Auf der Grundlage dessen, dass ich mich mal für ihn entschieden habe. Aber auch dieser Gedanke ist schwierig. Und jetzt, ich hab gar keinen einfacheren Punkt gefunden. Ich sag's euch, ich erkläre es einfach. Ich habe mal gesagt, Abschied vom Alltagsdualismus. Und damit meine ich, dass wir oft denken, wenn wir jetzt hören, hier heißt es ja in dem Text, wir sollen ihm gehorchen. Und dann können wir das nämlich in der gleichen Denkweise verstehen, wie wir es mit dem Fundament vielleicht tun. Dass wir meinen, er gibt uns hier das Fundament und jetzt muss ich gucken, dass ich drauf aufbaue. Und beim Gehorsam ist es dann ähnlich. Er gibt mir einen konkreten Auftrag und jetzt muss ich gucken, dass ich es hinkriege. Und wenn ich es nicht hinkriege, dann bin ich weg vom Fenster. Und dann hast du nur Druck und versuchst es irgendwie hinzukriegen, aber du scheiterst. Und das ist eben nicht gemeint. Das ist ein Dualismus, heißt, das sind zwei Dinge, die sind unabhängig eigentlich voneinander. So, da ist Gott mit seinem Auftrag, da bin ich in meinem Alltag. Und jetzt muss ich halt gucken, dass ich das erfülle. Und wenn ich es nicht erfülle, dann lebe ich nicht ihm gerecht, dann zählt der Text für mich. Oh, dann habe ich ja eben nicht tief genug graben, habe meinen Grund nicht gefunden, habe mein Haus falsch aufgebaut, deshalb wird alles einstürzen. Und dann hängt es an dir, dann bist du der Bauherr, dann ist nicht Gott der Bauherr. Dann bist du auch kein Mitarbeiter, sondern bist du derjenige, der alles, für alles sorgen muss, dass er es hinkriegt. Und das ist eben nicht gemeint. Ich glaube, wir müssen uns von dem verabschieden. Wir haben letzte Woche gehört, dass es auch darum geht, umzudenken. Und das heißt eigentlich, Umkehr heißt eigentlich im Neuen Testament Umdenken, Metanoia. Du musst lernen, andere Gedanken zu denken, um Gott wirklich folgen zu können. Und dieses Denken, hier bin ich, da ist Gott, von dem müssen wir uns verabschieden. Ich glaube, Gehorsam anders formuliert, also in Gottes Sinn formuliert, heißt eigentlich, auf Gottes Wille ist Verlass. Das heißt eigentlich Gehorsam. Auf Gottes Wille ist Verlass, dass du das unterschreiben kannst. Auf Gottes Wille ist Verlass. Wer auf Gott setzt, der bleibt bestehen. Das ist das, was eigentlich Gehorsam kennzeichnet. Wo du auf Gott setzt im Alltag, dann wirst du bestehen. Dann wirst du bestehen und dein Haus bleibt fest. Und der Grund dafür, der ist gelegt. Und zwar nicht nur der Grund, sondern auch das, dass Jesus dein Bauherr ist. Und auch sich darum kümmert, dass du die Hütte gescheit zusammenbaust. Jesus selber sprengt nämlich dieses Gehorsamsverständnis, wo vielleicht in unserer Köpfe manchmal drin sein mag, dass da, wo da der Auftrag ist und da muss ich mich drum kümmern. Das sprengt er in dem ganzen Kapitel. Wenn ihr das mal lesen wollt, ist, also jetzt könnt ihr auch, aber könnt ihr auch erst zuhören, ab Vers 20, würde ich sagen, da kommt die ganze Dialog, es kommen Seligpreisungen, das ist die ähnlich wie die Bergpredigt, Predigt auf dem Feld. Und da benutzt er Bilder, wo eigentlich dieses Verständnis, hier ist der Auftrag und hier muss ich gucken, mich drum kümmern, sprengt, wo einfach nicht mehr passt. Eines davon ist ein ganz bekanntes, da sagt er nämlich zu den Pharisäern, was siehst du aber den Splitter im Auge von deinem Bruder, aber dein eigener Balken in deinem Auge siehst du nicht. Und das sagt er dann mit, man will andere irgendwie helfen, man sieht das, wo es bei der anderen klemmt, wo sie Sünder sind, die ganzen Sünder um einen herum. Und selber hat man doch jetzt Jesus erkannt und so weiter. Und da geht es auch wieder nur um einen selber. Ich bin derjenige, der so fromm lebt und der das so hinkriegt. Und da dagegen spricht Jesus. Und interessanterweise nimmt er so ein Bild, wo es um Säe geht letztlich. Er sagt danach auch, so bist du ein blinder Führer. Ist ja logisch, wenn du einen Biker vor Augen hast, dann siehst du nichts eigentlich. Und es ist ein Unding, dem zu versuchen, den Splitter rauszuziehen, weil du wirst ihm garantiert das Auge noch mehr verletzen. So. Und da geht es um Säe. Also geht es nicht um einen blinden Gehorsam. Das sprengt dieses Bild. Es geht nicht darum, dass du nur einen Auftrag erfüllen musst. Ein Mitarbeiter hat die Position, wo er sieht. Ein Mitarbeiter, der muss angeleitet werden vom Bauherr. Der weiß nicht, wie er es machen soll. Der ist dazu vielleicht nicht ausgebildet, hat nicht den Überblick. Und so will dich Gott reinnehmen in ein Sehen, in eine Beteiligung, dass du aktiv mit drin bist und auch siehst. Und dieses Sehen, das Jesus da meint in dem Verhältnis zwischen dem Balken und Splitter, das ist ja erstmal auch ein Sehen, wo einem klar wird, ich habe selber Fehler. Ich habe selber Fehler, ich bin vor Gott schuldig, aber ich weiß, er vergibt mir. Und so kannst du dann auch, und das ist die erste Befreiung, auch, wo ja Jesus macht eigentlich, dass er es schafft, dass wir uns selber auf ein neues Fundament stellen können. Du musst nicht gucken, dass du immer überall gut dastehst. Weil du auf einem Fundament stehst, das selbst mit deine Schwäche und Fehler trägt und erträgt. Deshalb brauchst du nicht gucken, dass du aus jeder Nummer gut rauskommst. Und das öffnet einen auch, selbstkritisch, positiv selbstkritisch sein zu können. Dass man sich auch entschuldigen kann und sagen, mir ist rausgegangen, aber meine Existenz hängt nicht dran. Jesus hält mich und steht zu mir. Er bleibt fest, das Fundament bleibt. Und ich glaube auch, dass dieses Sehen letztlich auch einfach wirklich zeigt, dass du beteiligt bist dann auch an diesem Bauer. Dass es eben eine Verbindung gibt zwischen dir und einem Bauherr. Ja. Dann gibt es organische Bilder, die nützt er dort auch. Er sagt, ein guter Baum bringt gute Frucht. Also wenn von Frucht eine Rede ist und vom Baum, dann sprengt es dieses Denken, hier ist dein Auftrag. Und da ist die Erfüllung, sondern was Organisches, das wächst. Und dann ist es da, wenn das Umfeld stimmt, wenn es gut gegossen wird und so weiter. Aber das wächst. Wenn du eine Pflanze hast, das war für mich auch immer schon ein tolles Bild, auch für Druck. Und du willst, dass die jetzt möglichst schnell wächst, dann zieh mal kräftig dran. Weil dann passiert genau das Gegenteil. Dann wird sie eingehen, zumindest nach einer gewissen Zeit. Weil die Wurzel brauchen, das braucht einfach seine Zeit, bis es wächst und Frucht bringt. Und so hat Gott Zeit mit dir und mit deinem Baum. Wenn es hier von Frucht die Rede ist und vom Baum, dann geht es letztlich eigentlich mehr um Genetik, wie darum, ob das um Anstrengung oder sowas. Er sagt, ein guter Baum bringt gute Frucht, Punkt. Und ich kann das natürlich jetzt auch wieder auf mich wie so einen Spiegel legen, und das habe ich oft gemacht. Dann gucke ich mich an und sage, meine Frucht ist nicht gut. Ich bin nicht der gute Baum. Pech gehabt. Aber vielleicht gibt es ja jemanden, der das irgendwie hinkriegt. Aber das ist eine falsche Denke. Ich glaube, es gibt nur einen guten Baum. Und dieser gute Baum, das bist nicht du, das bin nicht ich, sondern das ist Jesus Christus selber. Er ist der gute Baum. Und wo du dich auf ihn stellst, er sagt ein anderes Bild, ist ja das vom Weinstock und der Rebe, dann bringst du Frucht. Und die Erkenntnis, dass du von der Genetik her, sage ich mal, nicht dieser gute Baum bist, genau diese Erkenntnis kann dich zu Jesus Christus führen. Weil das ist die Erkenntnis, dass wir Sünder sind, dass wir eben nicht gottgerecht leben. Und wo dir das bewusst wird, dann sagt Jesus, ich gebe dir mein Leben. Mein Leben, nicht deins. Ich gebe dir mein Leben, nicht als Grundlage und dann musst du aber gucken, dass du es mir entsprechend aufbaust, sondern ich gebe dir mein Leben, dass du Frucht in deinem Alltag und in deinem Leben erlebst, die von mir kommt und die besteht und bleibt. Alles, was von Gott geboren ist, heißt es an einer anderen Stelle, das bleibt. Was von Gott geboren ist, nicht was aus deiner Anstrengung kreiert ist. Aber vielleicht bringt dich das drauf, dass du merkst, das ist auch noch ein anderes Bild, das sagt er danach, auch noch für Fundament, also das Bild vom Herz, vom Baum und der Frucht, ein anderes Bild bringt er da auch noch ins Spiel, im gleichen Zusammenhang, dass er sagt, euer Herz bestimmt euer Rede und Handeln. Wenn euer Herz nicht gut ist, kommt Schlechtes dabei raus. Und vielleicht kommst du zu dem Entschluss, dass du merkst, im Spiegel, dem, was Jesus da sagt, mein Herz ist nicht gut. Und das ist ein guter Gedanke, wenn er dich zu Jesus führt. Wenn er dich hinführt und sagt, ich will aber dieses gute Herz bekommen. Und ich weiß, dass dieses gute Herz nicht aus mir heraus selber da ist, sondern dass ich es mir nur schenken lassen kann durch die Gemeinschaft mit Jesus selber, weil er allein ist gut. Sagt er auch an einer anderen Stelle. Bei dem reichen Jüngling sagt er, was nennt ihr mich gut? Nur allein Gott ist gut. Nur Gott ist gut, nicht du und nicht ich. Ich glaube, wir brauchen eben ein neues Lebensfundament. Unser Lebensfundament Herz, das, wo unser Selbst bestimmt hat die ganze Zeit, das muss ausgewechselt werden durch diese Beziehung zu Jesus Christus. Darum geht es letztlich. Und diese Beziehung zu ihm, das ist eben nicht nur Fundament und dann baust du drauf auf, sondern das ist eben so wie eine Pflanze, wo Frucht entsteht. Und wenn ihr Frucht hört, dann ist im Neuen Testament an vielen Stellen, das, was Frucht bringt, ist der Heilige Geist letztlich. Und darum geht es letztlich. Um ein Leben, wo vom Heiligen Geist erfüllt ist. Ein Leben vom Heiligen Geist erfüllt bringt auch das zustande, was Gott möchte. Da ist ja sein Wille und seine Kraft mit drin. Da geht es eben nicht, das sprengt dieses Bild, er gibt uns einen Auftrag und dann müssen wir gucken, wie wir es hinkriegen. Er gibt uns einen Auftrag und dann gibt er uns die Kraft und die Fähigkeit und die Möglichkeit und alles, was wir brauchen, um diesen Auftrag auch zu erfüllen. Das gibt er uns mit dazu. Und deshalb ist es auch sein Bau und nicht dein Bau. Und deshalb wirst du auch ein Zeuge sein seiner Kraft, seiner Wirklichkeit, seiner Stärke. Und umso mehr mit dir das nämlich dann bewusst wird, dass das nicht auf deinen Mist gewachsen ist, dass du vielleicht nur derjenige bist, der in die Situation reingeht und dann merkst du plötzlich, du hast die Worte oder du kriegst einen Gedanken und alles, umso stärker wirst du auch sagen können, das ist der Herr, das bin nicht ich. Und ich glaube, auf den Heiligen Geist zu bauen, heißt letztlich auch nicht, dass das eine Gehorsamsanstrengung ist, sondern das heißt, sich einlassen auf die Durchsetzungskraft Gottes letztlich. Das ist es. Ich lasse mich ein und ich vertraue ihm und lerne es, ihm zu vertrauen, dass er sich durchsetzt, gerade in den Stellen, wo ich noch Baustelle habe. Weil das ist letztlich das Bild auch von dem Splitter und dem Balken. Das heißt, du bist nicht nur Bauherr und du bist auch nicht nur Mitarbeiter, sondern du bist gleichzeitig auch Baustelle Gottes. Und du wirst es auch bleiben, auch im Glauben. Du brauchst genauso Gottes Hilfe bei den Dingen, wo du stolperst, immer wieder. Und musst an dir arbeiten lassen, so wie du dann eben, wie Gott dich auch für andere einsetzt. Und das letztlich geht es um Vertrauen. Auch in den Bereichen, wo wir vielleicht gemerkt haben vorher, wenn man mal die Frage zulässt, auf was baue ich? Wo sind diese Bereiche, wo ich merke, da baue ich auf mich? Da ist irgendwie so in mir drin. Das ist völlig normal. Die Bereiche sind total unterschiedlich bei jedem Einzelnen. Weil mir nicht immer gleich alles sich ändert durch die Entscheidung zu Jesus Christus. Weil es eben nicht nur ein Fundament ist und Zero und dann geht es auf Null hoch, sondern es ist die wichtigste Entscheidung in deinem Leben. Jesus kommt in dein Leben, der Heilige Geist kommt in dein Leben und dann wird aber gebaut an dir, an Menschen um dich herum und es geht immer weiter. Er bleibt dein Bauherr, er baut um dich herum auf und das, was wichtigste ist an dieser ganzen Bauaktion, ist letztlich das Vertrauen. dass wir Vertrauen reingewinnen, dass er uns versorgt, dass wir Vertrauen reingewinnen, dass er auch für unsere Gesundheit sorgt, dass wir Vertrauen reingewinnen, dass das Wort stimmt, wo er sagt, wenn ihr in meinem Namen Familie verlasst, dann schenke ich euch eine neue Familie. Dass wir darin Vertrauen gewinnen, dass er auch uns Gemeinschaft schenkt zu anderen, wenn wir vielleicht Freundschaften verlieren aufgrund von unserem Glauben. Das sind alles so Punkte, wo er uns in die Schule nimmt, dass wir ihm immer mehr vertraut. Immer mehr dieser Durchsetzungskraft Gottes. Und die befreiende Botschaft ist die, dass das Fundament für dich gelegt ist. Nicht nur das Fundament, auch der Bauherr ist in deinem Leben durch den Heiligen Geist. Und wo du merkst, dass da noch ganz viel fehlt und so, dann ist, glaube ich, jetzt auch eine Zeit, einfach dafür beten zu lassen, dass du ihn erlebst. Manchmal haben wir ihn schon erlebt, wir haben einfach geschlossene Augen dafür. Aber dann kann einem die Augen öffnen, wo er gerade an dir dran ist. Und der Bauherr sagt dir auch, welche Baustelle zu beackern ist. Das kann sein, du hast eine riesige Baustelle vor Augen und du denkst, wenn das muss jetzt geändert werden und da muss Gott jetzt doch was tun und wenn ich da nicht weiterkomme, dann bin ich ein schlechter Christ und was weiß ich was. Und Gott arbeitet vielleicht an einer ganz anderen Stelle und sagt, nee, Moment, jetzt geht es vielleicht eher um das Fundament. Ich muss da noch was machen, weiter unter. Das Fundament ist gelegt, vielleicht am Sockel, keine Ahnung. Das Wohnzimmer kommt am Schluss dran. Auch da gilt es dann zu vertrauen auf Gott, egal wie das vielleicht nach außen hin aussieht. Ich würde gern noch beten. Jesus, ich danke dir echt, dass du uns ja nicht ein Auftraggeber bist, der erwartet, dass wir aus eigener Kraft und in irgendwie das hinbekommen, Herr. Ich danke dir, dass du wirklich mit deiner Kraft, mit deiner Durchsetzungskraft, mit deinem Wille, mit deinem Wesen, mit allem, was du ja uns zur Verfügung stellen kannst, mit dir selber in unserem Leben bist, Herr. Und ja, wir geben dir auch falsche Vorstellungen, wo wir gedacht haben, wir müssen vielleicht das irgendwie hinkriegen mit dir, auch gut hinkriegen mit dir. Wir bringen dir auch unsere Lebensfundamente, wo wir merken, dass wir vielleicht noch auf uns bauen und nicht auf dich. Und ja, ich danke dir echt, dass dieser Grund, den du gelegt hast, unerschütterlich ist, auch da, wo wir Fehler gemacht haben, da, wo wir an dir vorbeigelebt haben, Herr. Ich danke dir, dass das feststeht, weil du uns liebst. Ich danke dir, dass du uns befreist von uns selber, dass wir nicht nur noch über uns nachdenken und so, sondern dass wir lernen, über dich nachzudenken, über deine Größe. Herr, dass du uns in eine neue Dimension reinführst, durch deinen Heiligen Geist. Und so rufen wir dich wirklich an, einfach in deinem Geist, dass du jetzt hierher kommst, ja, wehst und Baustelle, die wir vielleicht längst geschlossen haben, weil wir gedacht haben, wir kriegen es eh nicht hin, wieder öffnest, dass du reinkommst, Herr, und uns neu zeigst, dass du Situationen längst gesehen hast, die uns schwierig vorkommen, wo wir merken, wir laufen ständig gegen eine Wand und kriegen es nicht hin. Herr, dass du siehst und dass du unser Erlöser bist, auch in den Dingen, wo es wirklich ums Praktische geht. Dass wir es hinbekommen, Herr, abzunehmen, oder dass wir es hinbekommen, unsere Berufung zu erwählen und zu erfassen. All diese Dinge, Herr, bringen wir vor dich hin. Und ich danke dir, dass du nicht aufgehört hast mit uns, dass du der Herr bist über unserem Leben, Herr, und dass du ja uns wirklich zeigst, dass Gehorsam wirklich ein Vertrauen ist in deine Willenskraft und Durchsetzungskraft, Herr. Danke, dass wir durch dich stabil werden, dass wir an deiner Hand Stärke erfahren, Herr, wo wir unsere ganz schwache Hand in deine legen, Herr. Dadurch flutet uns deine Kraft und deine Stärke. Und so segne uns wirklich mit deiner Gegenwart.